Ja, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder und alle Zuhörer an den Empfangsgeräten zu Hause. Wer in der Bibel herausfinden will, wer Gott ist und dort anfängt zu lesen, der wird sich vielleicht wundern, weil er findet dort nicht, was er vielleicht erwartet, nämlich so eine Definition von Gott und so eine Dogmatik über den Glauben. Was er dort finden wird, sind viele Geschichten. Viele Geschichten, die über Jahrhunderte, Jahrtausende erzählt und immer wieder erzählt worden sind. Und mir ist es auch so gegangen, als ich zum ersten Mal, das war in der Grundschule im Religionsunterricht, von den biblischen Geschichten hörte, haben sie mich gleich fasziniert. Das kannte ich zu Hause nicht. Die Geschichten von dem König David und seinem wechselvollen Leben, natürlich auch die Geschichte von Jesus. Das hat mich damals angestoßen und hat mir Anstöße für meinen späteren Glauben gegeben. Manche sagen ja, was soll denn eine Geschichte vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren heute noch für mich für eine Bedeutung haben? Aber ich habe erlebt, dass ich im Laufe meiner Jugendzeit dann zu diesem Gott gefunden habe, dessen Geschichten ich in der Bibel gelesen habe und eine persönliche Beziehung zu Jesus, eine persönliche Beziehung zu Gott gefunden habe. Und das ermutige ich mich auch heute Morgen mit euch eine biblische Geschichte zu bedenken, euch mit hineinzunehmen. Diese Geschichte habt ihr eben schon einmal in der Lesung gehört. Und diese Geschichte ist schon 4000 Jahre alt. Dann werdet ihr sicher auch fragen, wie soll denn eine Geschichte vor 4000 Jahren in einer ganz anderen Zeit, einer ganz anderen Umgebung, in einer ganz anderen gesellschaftlichen Lage, wie soll ein solches uraltes Wort denn für mich heute eine Bedeutung haben? Ich möchte versuchen, euch mit hineinzunehmen in diese Geschichte, aus der ja die sogenannte Jahreslosung genommen ist, zu der alles hinführt. Ich möchte ein wenig erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und ich nehme uns mit hinein. Und diese Geschichte beginnt in der Familie Abrahams. Abraham hieß früher Abram und Sarah, früher Sarai. Ich werde wahrscheinlich ab und zu mal beides brauchen, aber nur zur Erklärung. Sie bleiben bis zum Ende der Geschichte immer noch Abraham und Sarai. Aber unter den anderen Namen sind sie uns ja etwas geläufiger. Dieses Ehepaar war ohne Kinder, aber mit dem ganzen Hausgesinde, mit vielen nach vom Zweistromland aufgebrochen vor 4000 Jahren. Das ist heute im Irak. Euphrat und Tigris heißen die bekannten Flüsse. Und sind dann in Richtung Kanaan gezogen. Gott hat sie gerufen, auszuziehen in das Land, das er ihnen zeigen wollte. Und dann fanden sie sich wieder im sogenannten Land Kanaan, da wo heute der Stadt Israel sich befindet, im Süden Israels. Und hier findet nun auch die Geschichte statt, um die es heute Morgen gehen wird. Und ganz zu Anfang erfahren wir, Sarah gebar ihm kein Kind, sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Hier hören wir von ihr zum ersten Mal. Es ist übrigens damals gar nicht unüblich gewesen, dass in solchen Haushaltungen Sklavinnen und Sklaven waren. Wir wissen nun nicht, woher die Sklavin Hagar gekommen war. Entweder war sie ein Kind armer Eltern gewesen, die dann das Kind an Sklavenhändler verkauft haben, das gab es damals. Und dann später haben sie dann Abraham und Sarah für sich gekauft. Oder aber es waren Plünderer, die aus einem Beutezug aus Ägypten zurückkamen und dort auch Menschen mitgenommen hatten und sie dann auch verkauft haben. Und so oder auf einem anderen Wege sind Abraham und Sarai zu dieser Magd Hagar gekommen. Es war, wie gesagt, nicht unüblich, dass es auch solche Sklavinnen und Sklaven in den Haushaltungen damals gegeben hat. Allerdings gehört auch mit dazu, dass die Geschichte der Sklaverei, besonders auch der Versklavung und Unterdrückung von Frauen, eine lange und bedrückende, blutige Geschichte hat, wo Frauen seit vielen tausend Jahren schon erniedrigt wurden, wo sie als Sklavin verkauft wurden, wo sie missbraucht wurden, wo sie unterdrückt wurden. Und wo sie manchmal nicht wissen, wo sie mit ihrem Elend herkommen sollten. So allerdings war die Situation der Hagar nicht. Denn wir erfahren aus unserem Bibeltext, dass sie zur Sarah gehörte. Es war die Sklavin Sarahs. Aus diesem Grunde war sie auch vor sexueller Ausbeutung geschützt. Sie war also keinesfalls eine Konkubine für Abraham, sondern war allein der Sarah zum Dienst unterstellt. Wenn wir nun einmal uns in die Lage versuchen, die Hagar hineinzuversetzen, dann werden wir sehen oder können wir sehen, dass es doch eine sehr beengte Situation war. Es gab früher auf den Höfen, auch hier in Deutschland, auch bei dem Hof meiner Frau, früher vor 50, 80 Jahren auch Knechte und Mägde, die angestellt waren, die dann aber bezahlt wurden und ihren Dienst an diesen Höfen getan haben. Aber auch so war es damals nicht, sondern ein Sklave oder eine Sklavin. Sie gehörte ihrem Herrn oder ihrer Herren. Sie war das Eigentum und der Besitz eines Menschen. Und das bedeutete, dass sie keine eigene Entscheidungsmöglichkeit hatten. Sie konnten nicht frei entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollten. Sie konnten nicht über ihren Tagesablauf entscheiden. Sie mussten immer genau haarklein das tun, was von ihnen verlangt wurde. Es war eine große Unfreiheit. Es war für sie unmöglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Genauso war es auch mit der Hagar. Wenn sie zu etwas gut war und gebraucht wurde, dann dazu von ihr Herren oder von dem Haus gebraucht zu werden, als Sklavin gebraucht zu werden. Ihre Arbeitskraft war gefragt. Dann war sie gut, da musste sie schuften und machen, aber ansonsten hatte sie keine weitere Bedeutung. Sie hatte auch keine persönlichen Rechte. Sie konnte nichts für sich fordern, sie konnte auf ihren Lebensweg keinen Einfluss nehmen, weil er war von den Herren und von der Herrin bestimmt und festgelegt. So war ihr Leben eigentlich schon festgelegt bis an ihr Lebensende. Sie war also eigentlich eine, die lebte, aber normalerweise hätte niemals ein Mensch von ihr Notiz genommen. Sie wäre nach vielen Jahren, Jahrzehnten irgendwann gestorben und keiner hätte gewusst, dass sie überhaupt da gewesen ist. Sie war eine graue Maus im Hause von Abraham und Sarah. Ich habe mich dann gefragt, ob es in ihrer Seele nicht dennoch eine Sehnsucht gab, eine Sehnsucht an einem anderen Leben, an der Sehnsucht nach Freiheit, nach Ungezwungensein, nach Ungebundensein, ihr Leben so zu führen, wie sie es gerne geführt hätte, nach ihren eigenen Vorstellungen. Und dass sie vielleicht irgendwann gefragt hat, soll das wirklich alles gewesen sein? Soll das alles gewesen sein in meinem Leben, was ich bisher erlebt habe? Soll das alles bleiben, bis auf alle Zeit? Und wie sie möglicherweise dann darüber verzweifelt war. Allerdings wissen tun wir es nicht, ob sie solche Gedankengänge damals überhaupt gehabt hat, ob das im Bereich des Denkbaren war. Aber eins weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die seitdem bis zum heutigen Tag sich ähnlich als Sklaven fühlen, wie Sarah es, wie Hagar es damals gewesen ist. Sie waren Arbeitssklaven. Auch heute noch. In manchen Betrieben, mancher Arbeit ist die Arbeit heute noch wie eine Sklavenarbeit. Da ist nur Interesse daran, an der Arbeitskraft des Arbeitgebers, des Arbeitnehmers, aber ansonsten ist der relativ den Leuten egal. Viele Menschen befinden sich in einer Tretmühle. Tag ein, Tag aus nicht leben, sondern den Eindruck, gelebt zu werden, um einmal auch getreten zu werden, erniedrigt zu werden von anderen. Es waren also Menschen, die sind heute auch Menschen, die wenig selbstbestimmtes Leben führen können, die sich vielleicht aber danach sehnen, aber die keinen Ausweg wissen aus ihrer Situation, dass nur etwas von ihnen gebraucht wird, aber als Person, ob sie nun da sind oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Sie fühlen sich auch wie eine graue Maus, wie ein Rädchen im Getriebe und doch austauschbar. Übersehen, wie sich Hagar fühlte, so übersehen fühlen sich heute viele Menschen auch in ihrem Leben heute. So schien das Leben der Hagar vorgezeichnet zu sein. Aber dann geschah etwas, was ihrem Leben eine neue Wende geben sollte. Wir lesen nämlich in Vers 2, und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. In diesen Worten steckt mehr als nur irgendeine beliebige Mitteilung, sondern das war für eine Frau damals eine Katastrophe. Denn wann war das Leben einer Frau damals vollständig? Wann war das Leben einer Frau damals ein erfülltes Leben, ein frohes Leben, ein zukunftsorientiertes Leben? Nur dann, wenn sie ihrem Mann Kinder gebären konnte. Klappte das nicht, da hat man es immer wieder weiter versucht. Es dauerte immer länger. Aber wollte sich einfach an kein Kind einstellen. Und dann wurde es für eine Frau bedrohlich. Vielleicht erinnert sich manche noch für immer dazu ein, wie in Persien damals der Schah Reza Pahlavi auch eine Frau hatte, die partout kein Kind gebären wollte. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Und dann wurde die Situation immer schwächer, der brauchte Nachkommen. Und wenn also eine Frau auch damals schon das nicht brachte, und natürlich war sie schuld, klar, der Mann ist ja nie schuld, also bestand sie in der Gefahr, in die Bedeutungslosigkeit zu versinken, ins Bodenlose zu versinken, völlig am Leben zu scheitern, das völlig am Leben vorbeigeht, an ihr vorbeigeht. Aber es sollte zu einer überraschenden Wende kommen, denn wir lesen weiter in Vers 2, geh doch, so hat Sarai zu Abraham gesagt, geh zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Das gab es damals auch schon, das nennt man heute Leihmutterschaft. Und das war jetzt die Situation für sie. Ich weiß nicht, wie sie damit umgegangen ist. Denn ihre Bereitschaft dazu, dem Abraham zur Frau gegeben zu werden, dass er in ihr Kinder zeugt, die Bereitschaft brauchte nicht von ihr erfragt zu werden, weil sie eine Sklavin war. Sie konnte sich nicht dagegen wehren. Sie war einfach dem ausgeliefert und ausgesetzt und musste, ob sie wollte oder nicht, nun hier gehorchen. Ich weiß nicht, ob das nicht ihrer Not noch die Krone aufgesetzt hat. Jetzt auch das noch. Das ist ja nun mindestens mal sexueller Missbrauch, würde man das heute nennen. Das wäre heute strafbar. Eine erzwungene Intimität, das ist für eine Frau sicherlich eines der schlimmsten Dinge, die sie dabei erfahren kann. Aber er stellte sich heraus, kurze Zeit darauf, wie das dann eben so ist, nachdem sie sicherlich immer mal gespürt hat, ist das schon was? Dann fiel die Monatsregel aus, da wurde immer so schlecht. Und irgendwann, dann spürte sie in sich, da ist Leben, neues Leben da. Und ich glaube, dieses Gespür, dass sie plötzlich in sich neues Leben spürte, das war für sie eine totale Wende. Vergessen waren bald die Umstände, auf denen es zustande gekommen war. Das war damals eher möglich als heute offenbar. Und sie sollte Mutter werden, sie sollte ein Kind bekommen, endlich heraus aus der Bedeutungslosigkeit, nicht länger übersehen zu werden, endlich eine angesehene Frau zu sein in der Familie von Abraham. Etwas Neues sollte entstehen. Endlich konnte sie aus dem Schatten heraustreten, endlich bekam sie eine Bedeutung. Endlich wurde sie angesehen, die bis dahin übersehene Sklavin Hagar. Und so wurde sie mit ihrem Kind, dem Abraham zugeordnet, wurde seine Frau. Und jetzt war für sie das ein ganz neues Leben, ganz unverhofft, womit sie niemals gerechnet hätte. Aber, und das wissen die selbst Kind waren oder Kinder haben, immer dann, wenn ein Kind dabei ist, auf die Welt zu kommen, ein neues Kind dann noch geboren werden soll, dann entwickelt das in der Familie eine neue Dynamik. Da verschieben sich so die Aufmerksamkeiten, plötzlich ist ein anderer noch da oder eine andere, die geboren werden soll. Da wird alles dafür vorbereitet. Die anderen geraten ein bisschen vielleicht ins Hintertreffen. Und so gibt es eine gewisse Dynamik, die dann eine Veränderung in der Familie herbeiführt. So war es auch in der Familie von Abraham und von Hagar. Denn wir lesen, als nun sie sah, dass sie schwanger wurde, achtete sie ihre Herren gering. Die Dynamik sollte sich verändern. Zunächst mal war sie nun gute Hoffnung. Da sagt man ja, wenn man ein Kind erwartet, ist eine Frau jung, gute Hoffnung, weil sie die Hoffnung hat, dass ein Kind geboren wird, etwas Neues in die Familie hineinkommt. Ich denke, dass das für die Hagar in doppelter Weise galt, denn dieses Kind, das geboren werden sollte, war für sie der Inbegriff, dass ihr Leben endlich eine Hoffnung hatte, dass ihr Leben endlich einen Inhalt hatte, einen Sinn hatte, ein Ziel hatte, dass sie eine sinnvolle Existenz führen konnte. Dafür stand dieses Kind sozusagen jetzt ganz ein. Und jetzt blickte sie, die so doppelt gute Hoffnung war, voll ihres prallen Lebensglücks auf Sarah. Und Hagar wusste, was in ihr vorgehen musste. Sie wusste um die große Bedeutung für eine Frau, ihrem Mann ein Kind oder Kinder zu gebären. Und sie wusste, dass das Glück, das sie jetzt hatte, Sarah nicht hatte. Und dass sie erkennbar litt, auch unter der Situation, etwas getröstet vielleicht dadurch, dass jetzt das Kind von Hagar dann zu ihnen gehören sollte. Aber das macht es nicht besser für sie. Und jetzt hätte Hagar eigentlich mitfühlend sein sollen. Nicht? Sie kannte ja selbst ihre Situation, wie das ist in dieser Lage. Mitfühlend sein sollen, verständnisvoll, rücksichtsvoll sein sollen. Denn genauso wenig wie Sarah das dafür konnte, dass sie kein Kind bekam, genauso wenig konnte ja auch Hagar dafür etwas, dass sie ein Kind bekommen konnte. Sie waren eigentlich auf derselben Ebene. Aber es geschah leider das, was in solchen Situationen dann oft geschieht. Als Hagar sah, dass Sarah litt, weidete sie sich an der Not der Sarah. Endlich hatte sie was in der Hand. Endlich war sie mal im Mittelpunkt. Endlich war sie mal diejenige, die immer ohnmächtig war, die auf einmal ein gewisses Machtgefühl entwickeln konnte. Und diese Überlegenheit, dieses sich besser fühlen, besser zu sein als die Sarah, stieg ihr zu Kopf. Und aus dieser Motivation her fing sie an, sie gering zu achten. Als sie nun sah, dass Sarah schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Sie missachtete sie. War sie bisher die unten war, jetzt war sie endlich mal oben auf. Jetzt war sie einmal diejenige, die das Sagen hatte, die sich durchsetzen konnte. Und hier geschieht etwas, was die moderne Psychologie auch herausgefunden hat und gut beschreiben kann, dass Menschen, die in einer Situation der Minderwertigkeit sich befinden, und Hagar war in einer minderwertigen Situation, sie kannte Minderwertigkeitsgefühle, Menschen in einer Minderwertigkeitssituation trachten nach Ausgleich, nach Kompensation. Diese Unterwertigkeit durch eine Überwertigkeit zu überspielen und zu ersetzen. Plötzlich sich anderen überlegen zu fühlen, über andere sich gesetzt zu fühlen. Und genau dieser Prozess setzte nun auch bei der Hagar ein. Sie fühlte sich als etwas Besseres. War sie bisher oft das Opfer gewesen und andere sind in ihrem Leben Täter gewesen, so ändert sich das, so dreht sich das um. Jetzt ist sie Täter und die anderen, die Sarah, das Opfer. Eine Umkehr, die oft in solchen Situationen passiert. Minderwertigkeitsgefühle. Ich kenne das auch aus meinem Leben und ich bin vermutlich auch sicher, dass es andere von euch auch sehen und erleben auch manche, die am Stream die Predigt mithören, dass auch wissen, was es ist, sich minderwertig zu fühlen. Aus welchen Gründen noch immer. Benachteiligt worden zu sein. Sich benachteiligt zu sehen. Unberücksichtigt gewesen zu sein. Gehänselt worden zu sein. Gedemütigt worden zu sein. Und dann danach streben, endlich das einmal hinter sich zu lassen und jetzt sich selbst aufzupustern, einen Selbstwert zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass viele der Diktatoren auch der Gegenwart kleinwüchsige Männer sind, die manchmal wirklich das in ihrer Kindheit erlebt haben, dass sie wegen ihres Kleinseins abgelehnt wurden, gehänselt wurden, geprügelt wurden. Und dann irgendwann, dann fängt man an, sich dagegen zu wehren und viele entwickeln dann eine über Selbstbewusstsein, indem sie sich über andere stellen, indem sie aus der Ohnmacht heraus jetzt endlich Macht ausüben können über andere. Endlich sich an der Macht weiden und anderen dann das heimzahlen, was sie in ihnen vielleicht getan haben. Das ist dann das, was passiert, wenn man diese Minderwertigkeitsgefühle überkompensiert. Ohnmacht wird zur Macht, Täter werden zum Opfer, werden zum Täter. Und so verschafft sich einer durch äußerst Machtgehabe, durch fiese Machtstrategien, durch übles Verhalten der Unterdrückung oder der Geringschätzung, seine Macht auszuspielen im Betrieb oder wo immer, verschafft er sich dadurch Ansehen, glaubt er sich Ansehen verschaffen zu können, Respekt und Ehre, etwas darzustellen, angesehen zu sein. Das ist ein Wunsch gerade von solchen, die minderwertig sind, die minderwertig fühlen. Aus ihrem Überseensein herauszukommen, um endlich Ansehen zu finden. Doch nun sollte das Verhängnis seinen Lauf nehmen, denn in ihrem Bestreben nach Überwertigkeit hat sie ihre Lage auch falsch eingeschätzt. Sie hat ihre Lage ganz einfach überschätzt. Denn immer noch war Sarah ihre Herrin und immer noch war sie die Sklavin. Und das sollte sich jetzt auch zeigen, denn Sarah wollte sich damit nicht abfinden und hat vom Abraham, ihrem Mann, die Erlaubnis eingeholt, Sarah jetzt ihrerseits zu piesacken, sie zu demütigen. Und das hat sie auch angefangen. Sie gepiesackt, überbeansprucht, ihr nicht genug Freizeit gegeben, sie angefahren, sie beschimpft und was immer der man sich vorstellen kann. Und irgendwann konnte es die Hagar nicht mehr aushalten und ist weggelaufen. Weggelaufen in die Wüste, Richtung Ägypten, Richtung Süden, weil sie ja daherkam. Und da war sie wieder ganz am Boden, da wo sie ursprünglich einmal war. Sie würde niemals einen Mann finden, der eine Schwangere heiratet. Wenn sie überhaupt überleben würde, zunächst mal fand sie an einer Wasserquelle etwas Erquickung. Und auch dann kommt es zu einer erstaunlichen Begegnung. Dort an der Wasserquelle, an dem Wasserbrunnen, hat sie eine Begegnung der besonderen Art. Wir lesen, der Engel des Herrn sprach zu ihr. Plötzlich war er da. Und das war für diese Begegnung, sollte für Sarah eine starke Veränderung ihres Lebens bedeuten, die diesmal auch sehr tief innerlich von ihr erlebt werden sollte. Er spricht zu ihr. Es ist das erste Mal, dass der Engel des Herrn sich überhaupt einem Menschen zeigt und zu ihm spricht, dass Gott zum ersten Mal seinen vornehmsten Engel sendet. Die Bibel spricht ja öfter von Engeln und vielleicht meint einer hier, das ist doch wohl auch eine Märchenfigur oder das gibt es doch nur in Legenden. Gewissem Rationalismus in der Zeit, wo die Vernunft alles zu dominieren schien, wo es nur das gibt, was man sehen, was man fühlen kann, was man erleben kann oder was man sehen kann. Da wurden Engel ins Reich der Mythen, ins Reich der Märchen verbannt. Aber das ist nur eine Zeit lang gewesen. Geht mal heute in eine Buchhandlung durch die religiöse Ecke und schaut einmal, was unter dem Stichwort Esoterik alles an Büchern angegeben wird. Da werdet ihr laufend Bücher finden über Engel, dass jeder seinen Schutzengel hat, wie man mit Engeln kommunizieren kann, wie es gut ist, dass Engel mit einem sind. Das heißt also, Engel haben Konjunktur. Aber der Engel des Herrn hat mit diesen Engeln, die dort beschrieben werden, nichts zu tun, nichts gemeinsam. Weil diese anderen Engel sind oft Lichtengel, wo der Feind, der Teufel selbst sich verkleidet als Engel des Lichts und Menschen verführen will. Wenn ihr dort durch die Regale geht, von Engel lest, dann rate ich euch, seid vorsichtig. Jedenfalls, dieser Engel des Herrn ist einer von den Engeln, die in besonderer Weise von Gott zu besonderen Anlässen ausgesandt wurden. Auch später erfahren wir von diesem Engel des Herrn, aber hier zum allerersten Mal. Und das finde ich, habe mich so berührt und bewegt. Und wem begegnet dieser Engel des Herrn zum ersten Mal? Einer Frau. Einer Frau, die in der Gesellschaft damals eigentlich überhaupt nichts zu sagen hatte. Einer Frau, die auch von Gottes Geschichte her, die er mit den Menschen hatte, eigentlich gar keine Rolle spielen sollte. Er wendet sich zum ersten Mal, wo er kommt, einer Frau zu. Ja, er wendet sich sogar einer Sklavin zu. Und das ist eine unerhörte Geschichte. So überraschend, wie der Auftritt des Auftreten des Engels war, so unerhört ist es, dass er hier dieser Frau erschienen ist, dass er zu dieser Frau gekommen ist. Und dass er sie angesprochen hat, es zu einem Gespräch mit ihr kommt, ihr auf derselben Ebene begegnet sozusagen, in Augenhöhe begegnet. Obwohl sie eine Sklavin ist, lässt sie das nicht spüren, nicht merken, sondern wendet sich zu ihr als einem vollwertigen Menschen. Das macht diese Begegnung hier, die Hagar mit dem Engel hat, so ganz besonders und für uns auch so wichtig. Und wir hören dann, dass der Engel zu ihr spricht: Siehe, du bist schwanger geworden, du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen wirst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Ismael, Ishmael heißt Gott hört. Gott hört. Also knüpft der Engel des Herrn den Namen Ismaels an diese Situation, in der sich Hagar damals befand. Gott hört. Gott hört. Andersrum, wenn sie diesen Namen später hören würde, wenn sie ihn nennen würde, wenn andere ihn nennen würden, dann würde sofort wieder eine Verbindung entstehen zu dem, was sie in der Wüste erlebt hat, dass da ihr der Engel des Herrn begegnet ist, dass er sie gesehen hat, dass er sie nicht übersehen hat, dass er sie angesehen hat, freundlich angesehen hat, dass sie ihr Ansehen gegeben hat. Denn wenn ich ansehe, den gebe ich Ansehen. Die ganze Wertschätzung, die hier ihr geben wurde, würde sie immer wieder begegnen, wenn der Name Ismael ausgesprochen wird. Gott sieht. Er sieht mich, hat sie gemerkt. Er sieht mich in meiner Situation. Er sieht nach mir, er lässt mich nicht in meinem Schicksal. Und dann sagt er ihr noch, dass sie zurückgehen soll zu ihrer Herrin Sarah und sich unter ihre Hand zu stellen. Dies ist schwer nachzuvollziehen. Ich werde diese Frage versuchen, aber zu beantworten später in der Predigt, weil die Antwort erst durch das wahrscheinlich näher kommt, wenn wir weiterlesen, was hier geschehen ist und was sie hier mit dem Engel erlebt. Es heißt nämlich, der Herr hat auf dein Elend gehört. Der Herr hat auf deine Not gehört. Dieser allmächtige, ewige Gott, sagt der Engel, der dich Sklaven, dich Fortgelaufene von Sarah, hat dich gesehen. Dieser Engel des Herrn hat dich gesehen. Und er hat deine Not gesehen, er hat dein Schreien gehört. Der Schreien über deine Einsamkeit, über deine Verzweiflung, über deine Hoffnungslosigkeit, deine Trostlosigkeit. Da steht doch nicht mal, er hat dein Schreien, sondern auf deine Not gehört. Auch vielleicht ohne, dass sie groß schreien konnte. Doch drang die Not, die diese Hagar dort niederdrückte, drang bis zum Herzen Gottes vor. Und hat Gott bewegt, seine Engel zu ihr zu schicken, zu ihr zu senden. Und dann hat der Engel sie aufgesucht, hat sie gesucht. Und wir lesen Vers 7, der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle. Der Schrei, die Not Hagars, bewegt Gott dazu, für diese Sklavin seinen ersten Engel zu senden, um sie aus der Not herauszuheben, um ihrem Leben Ansehen und Zukunft zu geben. Das ist das, was sie hier erlebt und was sie wahrscheinlich erlebt hat, nicht vergessen hat, gerade diese Besonderheit dessen, was sie dort erfahren hat. Ihr Lieben, das ist später in viel größerem Ausmaß nochmal geschehen. Wir lesen im Johannesevangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hat auch die Not und das Schreien der Menschen, die ohne Gott, ohne Hoffnung waren, die ohne ihn verloren und gebunden waren. Er hat auch das Schreien, das Elend der Menschheit gehört. Was hat er getan? Er hat Jesus Christus auf die Erde gesandt. Nicht wieder einen Boten, Engel des Herrn, sondern seinen eigenen Sohn hat er gesandt auf die Erde. Und das heißt, des Menschensohn ist gekommen, dass er suche und rette. Jesus sucht Gott jeden Menschen auf. Jeder Mensch ist ihm wichtig. Darum hat er seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Er sucht die Menschen auf. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Verloren sein, unrettbar verloren sein in Schuld und Sünde. Aus diesen Stricken kommt man aus eigener Kraft nicht heraus. Es ist die Gebundenheit auch, vielleicht an Süchten, an andere Gebundenheiten, wo man schreit und weint, man kommt aus eigener Kraft nicht heraus, aus der Hoffnungslosigkeit, der Sinnlosigkeit herauszukommen, errettet zu werden aus dem, was einen gefangen hält, was einen niederdrückt und was einen den Eindruck gibt, ich bin ja doch nichts wert und mein Leben taugt nichts, ich bin verloren. Aber so ist Gott, dass er Jesus Christus um deinen und meinetwillen gesandt hat, weil er unser Schreien, das Schreien der Menschen gehört hat und immer wieder auch hört, wenn du schreist, um mir zu begegnen, um auch deinem Leben eine Wende zu geben, wie er auch dem Leben der Hagar eine Wende gegeben hat, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um es auch wieder herzustellen, es wieder neu zu machen, es so zu machen, wie es dein eigentlicher Plan war. Und das war definitiv nicht Gottes letzter Plan, dass Sarah als Sklavin so unbeachtet am Hause Sarahs enden sollte. Gott wollte sie auch in einer bestimmten Weise wiederherstellen, etwas Neues an ihr bewirken. Und dann schickt der Engel des Herrn Sarah tatsächlich zurück. Er fragte sie vorher, wo kommst du her, wo gehst du hin? Nun, woher sie kam, das konnte sie sagen. Sie dachte, ich komme von Sarah. Wohin sie ging, konnte sie nicht sagen. Das wusste sie nämlich nicht. Es war ungewiss die Zukunft. Und deswegen sagte der Engel ja, dann dein Weg ist wieder zurück, nach Hause zu gehen. Und das konnte sie dann auch leichter mit dem, was sie dort mit Gott erlebt hat. Denn sie erkannte wohl schnell, dass dieser Engel des Herrn von Gott gesandt war, weil er ihre Situation kannte, die der Mann normalerweise gar nicht hätte kennen können. Und diese Frage ist eigentlich eine Frage, die jeder Mensch sich selbst wahrscheinlich auch irgendwann stellt. Wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Wo hat man in dem Leben seinen Ursprung? Und wo hat er sein Ziel? Denn nur wenn ich meinen Ursprung und mein Ziel kenne, weiß ich, was mein Leben heute bedeutet. Kenne ich das nicht, schwimme ich völlig und habe keine Orientierung. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit wäre zu sagen, also ein Mensch, ich, der Mensch ist sozusagen durch den Zufall in diese Welt hineingeworfen worden. Da ist kein Gott, da ist nichts, er ist einfach irgendwann geboren worden, so wie viele andere, einfach so, zufällig. Und was am Ende kommt, weiß kein Mensch. Wenn wir mal sterben, dann werden wir wieder zu Humus und dann wachsen Gänseblümchen darauf und so. Also sowas gibt es. Aber wenn man das wirklich glaubt, dann hat man im Leben keinen echten Sinn. Dann weiß man gar nicht, wozu man leben soll. Da kann man nur versuchen, das, was da ist, auszukosten bis zum Letzten. Nichts auszulassen. Nichts auszulassen, um sich auszuleben, sich zu verleben und zu verenden. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, zu sagen, mein Leben entstammt dem Willen Gottes. Ich bin dem Willen eines guten Vaters entsprungen, bin geboren worden, als der Mensch, den er liebt, auf den er achtet, mit dem er etwas vorhat. Und mein Ziel ist, diesen Gott, an den ich glaube, einmal zu sehen, einmal bei ihm zu sein, alles Unvollkommene einmal hinter mir zu lassen und bei ihm in unaussprechlicher Freude für immer sein zu dürfen. Von Gott hergekommen, am liebenden Gott, hin zu dem, der mich liebt. Wer das für sich erkannt hat, der hat im Leben einen Sinn. Der weiß, dieser Gott hat eine Aufgabe für mein Leben. Ich bin von ihm wertgeschätzt, ich bin von ihm geliebt. Ich habe die Möglichkeit, mein Leben zu gestalten, auch wenn die Umstände schwierig sind. Wer das weiß, der kann zu einem erfüllten Leben kommen, durch Jesus Christus. Zu einem Leben, das sich wirklich lohnt, das einen Inhalt hat, dass man weiß, wozu man da ist, wozu man eigentlich geboren worden ist. Ein Leben in einer tiefen Freude und einem tiefen Lebenssinn. Denn Sinn hat was mit Richtung zu tun. Ausrichtung des Lebens. Von den beiden Polen, von Gott herkommen, zu ihm hin. Durch Jesus Christus, ein geliebtes Kind Gottes zu werden, dazu ausersehen zu sein. Hagar ist nun eine andere geworden. Denn sie hat vom Engel Ansehen bekommen. Er hat sie angesehen. Der Engel, Hagar hat gemerkt, ich bin Gott da nicht gleichgültig. Ich bin ihm wichtig. Er sieht nach mir. Er will mich haben. Er hat mich lieb. Hagar wusste und erlebt, dass Gott ihr Ansehen gegeben hat, dass er sie wertgeschätzt hat, dass sie ihr eine Würde geschenkt hat, obwohl sie eine Sklavin ist. Das hat sie erlebt. Jetzt hat sie erlebt, dass der Engel sie nicht als Sklaven anspricht, nicht ein Mensch, der nur gebraucht wird, sondern hat den Menschen, die Frau hinter dem Sklaven, der Sklaven, auch unter der Not wahrgenommen. Ich bin im Bett etwas wert. Und dann sagt sie am Brunnen, du bist ein Gott, der mich sieht. Da sind wir bei der Jahreslosung dieses Jahres, beim Höhepunkt dieses Textes. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt, der mich unendlich liebt. Und ich glaube, dass sie in Hagar in dieser Situation, mit diesem Bewusstsein, mit dieser Freude, es leichter fiel, wieder zurückzukehren, als damals, als sie von ihr gegangen war. Denn nun konnte sie ihrer Herrin als eine Freie gegenübertreten. Sie war innerlich eine Befreite, weil ihr Würde und Wertschätzung von Gott selbst gegeben war. Jetzt brauchte sie nicht mehr um Wertschätzung und um Ansehen zu kämpfen. Sie brauchte nicht mehr ihre Ellbogen austern, wie damals bei Sarah. Sie brauchte nicht mehr ihre Macht zu missbrauchen, um aus eigener Kraft Ansehen zu gewinnen, was eigentlich auf Sand gebaut ist. Sondern jetzt kam sie mit dem Bewusstsein, Gott ist es, der mir einen Wert gegeben hat. Gott ist mir, der den Wert zugesprochen hat. So kann ich auch mich unter meine Sklaven stellen, weil ich weiß, ich bin eine andere geworden. Und deswegen konnte sie das tun. Dies ist übrigens etwas, wie Gott Veränderungen bewirkt. Gott schafft nicht eine Änderung von Verhältnissen. Und dadurch ändern sich die Menschen. Gottes Weg ist ein anderer. Er verändert Menschen. Und wenn er Menschen verändert hat, dann ändern sie manchmal und ein bisschen immer auch die Verhältnisse, in denen sie leben. Das ist Gottes Weg der Veränderung. Es gibt eine schöne Parallele dazu, wie ein Mensch das auch erlebt hat durch Jesus. Und dieser Mensch hat den Namen Onesimus. Bibelkenner haben schon von ihm gehört. Dieser Onesimus war von seinem Herrn Philemon fortgelaufen, wie Sarah ihre Herrin fortgelaufen war. Unterwegs kam es zu einer Lebenswende, wie auch bei Sarah. Sarah begegnete dem Boten Gottes, dem Engel, und Onesimus begegnete dem Boten Paulus, von Gott gesandt, das Evangelium zu predigen. Hagar empfängt Wertschätzung und Sinn durch die Begegnung mit dem Engel, der sie ansieht. Und Onesimus fand unter der Verkündigung des Paulus zum Glauben an Jesus Christus. Und er entdeckte auf einmal, ich bin ja mehr als nur ein Sklave. Ich bin der Mensch, den Gott liebt, für den Jesus sein Leben gegeben hat. Ich bin ein Mensch, der einen Selbstwert besitzt. Ich bin mehr als bloß ein Sklave. Und das muss seinem Leben eine große neue Kraft auch gegeben haben. Und jetzt wird auch er zurückgeschickt zu seinem Herrn und Philemon, wie auch Hagar zurückgeschickt wurde. Menschen, die Jesus kennenlernen, werden nicht aus der Situation herausgenommen. Jedenfalls meistens nicht. Sondern werden als solche zurückgeschickt in ihre Situation, um dort zu zeigen und zu leben, was sie mit Jesus erlebt haben. Und Paulus schreibt dann auch dem Onesimus, schreibt dem Philemon dann diese Worte. Nimm ihn wieder auf. Ich könnte ihn jetzt auch gut gebrauchen. Aber nimm ihn auf nicht als Sklaven, sondern als einen geliebten Bruder. Das ist eine ungeheure Aussage. Wenn der Philemon, der ja ein freier Mensch war, der Jesus kannte, mit Jesus lebte, Onesimus zurückbekam, dann mochte er vielleicht als Sklave weitergearbeitet haben. Aber er war nicht mehr innerlich der Sklave, als mit dem er fortgekauft worden war. Sondern er war jetzt auf einmal sein Bruder in Jesus Christus, durch Jesus Christus. Weil er ein Kind Gottes geworden war, wie auch Philemon ein Kind Gottes war, er bestand sich auf derselben Ebene wie Philemon. Und darum konnte er mit dem Begleitbrief des Paulus ein Empfehlungsschreiben für einen Sklaven wieder zurück zu seinem Herrn gehen und dort mit Jesus leben und ein Leben führen nach seinem Sinn. Nun war er frei geworden, frei, sein Selbst jetzt woanders zu suchen. Er war davon frei geworden, Menschen anzudienen, frei geworden, über Menschen zu herrschen. Er konnte frei werden von Menschenfurcht vor anderen Menschen, konnte jetzt mit gesundem Selbstwertgefühl in Jesus Christus sein Leben als ein freier Mensch, innerlich freier Mensch führen, obwohl er vielleicht äußerlich noch als Sklave tätig war. Das ist der Weg Gottes der Veränderung. Durch Jesus ein anderer, geworden. Und Paulus schreibt an anderer Stelle dazu, dass im Galaterbrief, wir sind alle Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, und fügt hinzu, Galater 3, 28, so gilt hier nicht mehr Mann oder Frau. Das heißt, hier ist keiner mehr benachteiligt dem anderen gegenüber oder übergesetzt. Hier gilt auch nicht mehr Sklave oder Freier. In Jesus Christus mag es noch gesellschaftliche, ständische Unterschiede geben, aber durch Jesus Christus war der Unterschied aufgehoben. Und dass also der Onesimus in unserem Beispiel ein Freier war, wie es auch Philemon war. Und es geschieht hier im Grunde nichts anderes, als dass hier die Würde des Menschen wiederhergestellt wird, die durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Denn was hat Gott gesagt, als er den Menschen schuf? Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, die Würde, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein, ein Leben in Freiheit, ein Leben in Liebe, ein Leben im Sinne Gottes zu führen, das bedeutet, dass wir nach dem Bilde Gottes erschaffen worden sind. Und das ist genau die Würde, die durch Jesus Christus wiedergegeben wird, wie Paulus es hier den Galatern schreibt und wie er es an Onesimus dann auch demonstriert. Der Mensch ist zur Freiheit geschaffen und dadurch ist Sklaverei klar bewiesen, dass es nicht im Sinne Gottes ist. Es war niemals im Sinne Gottes gewesen, dass ein Mensch einen anderen besitzen konnte. Es war nie im Sinne Gottes gewesen, dass ein Mensch den anderen so haben konnte, wie ein Tier hat oder wie ein Gegenstand hat. Das ist mit der Würde des Menschen von Gott unvereinbar. Aber Gott hat es zugelassen, dass es die Entwicklung gab. Und es gab sie viel zu lange. Es gab sie auch noch, als Jesus Christus gekommen war, der ja eigentlich diesen Unterschied aufgehoben hat. Sodass also im Grunde genommen hier die Sklaverei im Hause des Philemon aufgehoben wurde, dadurch, dass jetzt Onesimus auch ein Kind Gottes geworden war. Das heißt, Gott ändert nicht die Verhältnisse, Gott verändert Menschen und sendet sie in Verhältnisse und dort ändern sich Verhältnisse. Und so löst sich diese Sklaverei, eigentlich hat sie von innen her in dem Hause Philemons aufgelöst. Sollte viel länger werden, bis dann endlich auch unter Einfluss eines englischen Christen auch die Sklaverei für Europäer verboten wurde, aber erst im 19. Jahrhundert. Aber ursprünglich war es anders gedacht und Jesus gekommen, uns diese Würde zurückzugeben. Das heißt, an einer Stelle dachte Paulus, mir ist alles erlaubt. Das heißt, er befindet sich in einer Freiheit allen Dingen gegenüber. Aber es ist nicht alles zum Nutzen. Mir ist alles erlaubt, mir steht alles frei, aber mich soll nichts gefangen nehmen. Mich soll nichts versklaven. Darum hat Gott nicht nur die äußere Sklaverei aufheben wollen, sondern auch da, wo wir versklavt sind, durch eine Sucht, aus der wir nicht freikommen. Wo wir nicht fertig werden mit Gewohnheiten, die uns knechten, mit Mächten, aus deren Hand wir uns nicht befreien können. Da immer, wo wir merken, hier komme ich nicht klar, hier jede Sucht, jede Abhängigkeit, jedes Versklavtern in irgendetwas ist nicht im Sinne Gottes und widerspricht der Würde des Menschen. Es ist unserer Würde nicht gemäß und Jesus ist gekommen, uns von allem frei zu machen, was unsere Würde einschränkt und begrenzt. Wenn du nun Jesus Christus angenommen hast, zurückkommst in deine Situation oder du bist schon, gehörst du zu Jesus und lebst in deiner Situation, dann hat sich die Situation dadurch nicht verändert, aber du bist ein anderer geworden. Du lebst unter deinen Verhältnissen als ein freier, von Gott freigemachter Mensch, zu einem Kind Gottes, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes berufen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, das aus einer Quelle Selbstwert schöpft, die dir niemand nehmen kann. Die Hagar niemand nehmen konnte, als sie zurückkam zu Sarah. Die dem Onesimus niemand nehmen konnte, als er zurückkam zu seinem Herrn, die dir niemand nehmen kann, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Du kommst und hast ein Leben, das sich lohnt zu leben. Weißt, woher du kommst? Gott ist dein Vater und du gehst zu ihm hin und darfst als sein Jünger, der Jünger Jesu, leben in dieser Zeit und Welt und bist ausersehen, als Kind Gottes zu leben, Erbe Gottes zu sein um etwas von der Güte, von der Liebe und Wahrheit Gottes auszustrahlen in die Umgebung. Und darfst sagen, wie es Onesimus gesagt hätte, wenn er das Lied schon gekannt hätte. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt, der mich unendlich liebt. Mit diesem Bewusstsein dürfen wir unser Leben mit Jesus führen. Du bist ein Gott, der mich liebt, der mich sieht und der mich liebt, der mich unendlich liebt. Das dürfen wir singen und es öffnen sich dadurch Zukunftsperspektiven für unser Leben, die wir vielleicht noch gar nicht recht eingeschätzt haben. Wenn wir den Text weiterlesen, finden wir, dass Hagar durch Ismael Stammmutter der arabischen Völker geworden ist. Damit sind wir sofort in der Gegenwart. Feindliche Brüder, feindliche Halbbrüder Israel, die arabischen Völker, von einem Stammvater Abraham, die getrennt sind in Feindschaft, wo Gott ein Volk auserwählt hat, um den Heiland zur Welt zu bringen. Aber Gott wird auch Frieden bringen zwischen den Völkern, zwischen den arabischen Völkern und dem Volk Israel, dass in der Zeit gekommen ist. Und darum dürfen wir für die Situation dort auch heute schon beten, dass Gott das tut. Da seht ihr mal, wer hätte gedacht, dass diese graue Maus Hagar eine Mutter von Völkern wird, die bis zum heutigen Tag, manchmal nur unrühmlich, aber doch eine Rolle spielen in der Weltgeschichte. Es ist unabsehbar, wenn du zu Jesus kommst, was der Herr mit dir vorhat. Wenn du aus der Situation, wo du übersehen worden bist, herausfindest, in einer Situation, wo du merkst, Gott ist es, der dich ansieht, der dir Ansehen gibt, Wertschätzung, Würde verleiht und der dich ausersehen hat, in seinem Reich ihm zu dienen, ihm als Herrn zu folgen. Das wünsche ich uns, dass wir das alle so erleben, dass wir das neue Leben oder vielleicht auch zum ersten Mal erleben. Und ich habe es auf dem Herzen gehabt, diese Predigt über Hagar ausmünden zu lassen in einer Möglichkeit für den einen oder den anderen, die heute Morgen hier sind und sagen, ja, das spricht mich an. Ich erkenne mich hier wieder. Sehe meine Not. Ich sehe, dass ich immer übersehen werde. Ich sehe mein geringes Selbstwertgefühl. Ich sehne mich danach, aufatmen zu können, Ansehen zu finden, Würde zu finden. Und ich möchte jemand sein, dessen Leben nicht im Sande verläuft, sondern den der Herr gebrauchen kann für seine Sache, wo immer und wie immer das auch ist. Ich möchte deshalb auch gerne dazu jetzt eine Gelegenheit geben, werde jetzt gleich beten und werde dann aus dem Gebet heraus, wir bleiben hier miteinander im Gebet, fragen, ob jemand diese Beziehung zu Gott kennenlernen möchte, wenn er sie noch nicht kennt oder neu in diese Beziehung hineinkommen will, um das zu erleben, was Hagar erlebt hat, was Onesimus erlebt hat, was die erleben, die Jesus Christus als ihren Herrn annehmen. Ich möchte also die Möglichkeit geben, dies auch zu bekunden. Und es wird darum gehen, als erstes Danke zu sagen. Danke, dass ein Gott ist, der mich liebt, der mich geschaffen hat, der Jesus Christus gesandt hat, um mich zu retten, dessen Liebe mir gilt. Zu sagen, es tut mir leid, dass ich mich von dir abgewandt habe und auf eigenen Wegen versucht habe, zum Ziel zu kommen. Bitte vergib mir meine Schuld. Und komm an mein Leben her durch den Heiligen Geist und gestalte mein Leben. Mach mich neu, so wie es die Menschen immer wieder erfahren haben, die dir, die Jesus persönlich begegnet sind, um dann in einem Gebet Jesus Christus aufzunehmen in dein Leben. Ich möchte dazu Mut machen, hier unter uns. Ich möchte Mut machen, auch bei denen, die am Stream sitzen, vielleicht ist auch da jemand, der sagt, ja, das spricht mir aus der Seele. Dann kannst du auch zu Hause diesen Schritt zu Jesus heute tun oder auch neu dem Herrn danken, dass wer du bist für Gott, wer du für Gott bist, um mich ihm zur Verfügung zu stellen, für sein Reich, außersehen zu sein, ihm zu dienen, für ihn da zu sein, dass Gott durch dich segnen kann. Lass uns miteinander beten. Jesus Christus, ich danke